SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Juni hier in der Villa Clementine im schönen Literaturhaus in Wiesbaden. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und wenn diese Liste ausgezählt ist, dann gehen wir auf Reisen. Und wir sind jetzt heute zum ersten Mal in Wiesbaden und wir freuen uns sehr. Aus der Jury der SWR-Bestenliste sind heute zu Gast Beate Tröger, freie Literaturkritikerin, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eberhard Falkes Rezensionen können Sie unter anderem im Deutschlandfunk hören. Und ebenfalls dabei Jörg Magenau, freier Literaturkritiker der Süddeutschen Zeitung. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen werden, werden Isabelle Demey und Sebastian Miro lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, kommt von Eugen Ruge. Ein Schriftsteller, der schon viele Preise erhalten hat, unter anderem den Deutschen Buchpreis. Pompeji heißt sein neuer Roman und es ist so etwas wie eine abenteuerliche Zeitreise, Herr Magenau. Die Geschichte des Romans spielt dann auch am Rande des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus. Vielleicht schauen wir uns mal die Figuren an, die hier eine wichtige Rolle spielen. Was ist das Setting? Was sind die wichtigsten Protagonisten und Protagonistinnen dieses Textes?
Das ist eigentlich das, was mir als erstes auffiel an diesem Roman. Es ist kein historischer Roman, sondern es ist ein Roman, in dem unsere Gegenwart hineingespiegelt wird. Die Hauptfigur, die auch im Untertitel vorkommt, Josse, Jovna oder Josef genannt, ist auch so eine Figur, deren Karriere sich durchaus spiegeln lässt. Er heißt nicht zufällig so, Josna, sondern das ganze Buch ist ein bisschen eine Persiflage fast, würde ich sagen, auf durchaus bekannte Biografien. Der dahinter steckt, aber nur in Andeutungen dahinter steckt, ist in dem Fall Joschka Fischer. Man darf es aber nicht als Schlüsselroman lesen, sondern es sind Andeutungen, es sind Sätze einzelne, es sind Szenen, die darauf hinweisen. Was Eugen Ruge gemacht hat, ist eine Untergangsgesellschaft zu beschreiben. Und da ist er ja Spezialist. Sein Deutscher Buchpreis für In Zeiten des abnehmenden Lichtes, das war auch eine Geschichte des einer untergehenden Gesellschaft, des Sozialismus. Insofern ist der Sprung nach Pompeji vielleicht gar nicht so weit für so einen Autor, wie man zunächst denkt.
Metropol war, glaube ich, der letzte
Metropol Roman. War der letzte, da ging es um den Stalinismus und den Untergang der Großvätergeneration in Moskau. Er interessiert sich für Untergänge und in diesem Roman speziell darum, wie man damit umgeht. Und das ist ja auch etwas, was wir kennen. Wir mit der Klimakatastrophe, damals war das Klima eben nicht so präsent, sondern es ging um den Vulkan. Und der Vulkan war auch etwas, was die einen ernst genommen haben, die anderen nicht. Die Dritten haben ihre Geschäfte damit gemacht und die Vierten haben nur darüber geredet und das zum Anlass genommen, ihre Ideologien zu bestärken oder zu bekämpfen. All das wird in diesem Buch erzählt. Der Roman spielt in den Jahren zwischen 1962 und 79 nach Christus. Kurz vor Ausbruch des Vulkans und endet auch mit dem Vulkanausbruch. Es ist klar, dass ein Vulkan über Pompeji mit dem Untergang endet. Insofern ist es kein Roman, der einen besonders überraschenden Plot am Ende hat. Denn wer nicht rechtzeitig sich in Sicherheit gebracht hat, ist dann tot. Ich habe die Figuren jetzt nicht namentlich genannt, aber das sind genau die. Es gibt eine Unternehmerin, Livia, die ihre Ziegeleifabrik betreibt und die ihre Geschäfte macht. Es wird beschrieben, wie dann die Immobilienpreise steigen und sinken durch die Erwartung oder Bekämpfung der Katastrophenerwartung. Es wird eine neue Stadt gebaut im Umland. So eine Art Hippie-Kommune wird dann daraus. Auch das erinnert so ein bisschen an die Gründung der Grünen und wie Leute dann damit umgehen. Also so eine verkappte Ideologie, kritische Perspektive auf die Geschichte der Bundesrepublik einerseits, auf die Kolonisierung des Ostens andererseits, weil Pompeji, auch das muss man wissen, wurde von Rom 80 vor Christus besiedelt, kolonisiert. Die einen sagen, das war eine Befreiung, die anderen sagen, das war eine Kolonisation. All die Diskurse, die wir kennen, die wir als Ost-West-Diskurs kennen, die wir als antikapitalistischen Diskurs kennen, die wir als Klimadiskurs kennen, werden in diese Untergangserwartungs- oder Verleugnungsgesellschaft hineinprojiziert. Und das ist das, was dieser Roman beschreibt.
Am Anfang streiten sich aber noch die Leute, was da auf sie zukommen möge. Es gibt so einzelne Anzeichen, Tiere sterben und man fragt sich, was ist da los? Der Begriff Vulkan, der taucht dann auch schon auf. Aber und selbst unter den Gelehrten gibt es Streit, unter den Epikureern unter anderem. Und das hören wir jetzt auch in der ersten Lesestelle. Sebastian Miro liest aus Eugen Ruges Pompeji, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juni. Bitte sehr.
Josse ließ sich mit seinen Kumpanen stumm auf dem Fußboden in der Nähe des Eingangs nieder. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass der Mann, der da vor einer Waschschüssel stand, einen Vortrag hielt. Allerdings redete er viel zu leise. Josse legte seine Hände wie Schalltrichter hinter die Ohren, versuchte die Worte des Mannes zu erhaschen. Boden, Gestein, Montezuma. Und dann plötzlich dieses Wort Vulkan. Oder hatte er sich verhört? Erst nachträglich würde Josse erfahren, wer dieser Mann war und warum ihn die Vogelschützer eingeladen hatten. Es war nicht das erste Mal, dass sich ein externer Referent im Hühnerstall daran versuchte, die Ursachen des allgemeinen Vogelsterbens darzulegen. An diesem Tag sprach ein Bergbauspezialist, der lange in den julianischen Bleiminen tätig gewesen war. Die Initiative, ihn herzubitten, war von den Epikureern ausgegangen. Genauer gesagt von ihrer hedonistischen Fraktion. Was ein wichtiger Unterschied ist, denn die Epikureer waren untereinander aufs Übelste verfeindet. Es ging um die Frage, ob der Kern des Epikureismus hedonistisch oder ganz im Gegenteil asketisch sei. Zwar hatten die Asketen ihren Epikur genauso wenig gelesen wie die Hedonisten, dennoch hatten sie recht, wie wir uns anzumerken erlauben. Epikur war, wie alle Zeitdokumente bestätigen, ein humorloser, magenkranker Mann gewesen, dessen ganzes Streben sich weniger auf Lustgewinn als auf Schmerzvermeidung richtete. Seine Philosophie war kränklich und vorsichtig, gemacht für eine Welt, in der die Mächtigen allzu mächtig und die Ohnmächtigen allzu ohnmächtig geworden waren. Jede Leidenschaft fand der alte Epikur riskant, jede Hingabe gefährlich. Und wenn er von Lust sprach, dann meinte er etwa jenen genügsamen Gleichgewichtszustand, den ein Wiederkäuer zwischen zwei Verdauungsgängen empfinden mag. Man verzeihe uns diesen kleinen Exkurs, aber es war in gewisser Weise eben diese Fehldeutung, der missverstandene Epikur, die unsere Geschichte in Gang brachte. Denn die sogenannten Hedonisten frönten neben anderen Leidenschaften insgeheim auch dem Verspeisen köstlicher Wachteln und Amseln. Und deswegen, nicht etwa aus wissenschaftlichen oder philosophischen Gründen, waren sie so erpicht darauf zu beweisen, dass nur ein geringer Anteil des Fluggetiers dem Verzehr zum Opfer fiel. Sie sammelten tote Vögel, um zu dokumentieren, dass im Gefieder der allermeisten kein Fangleim zu finden sei, und entdeckten bei ihren Expeditionen im Sommergebirge nach und nach immer mehr andere tote Tiere, Eidechsen, Insekten, einmal sogar ein Wildschwein. Bis eines Tages auch zwei Vereinsmitglieder, die sich auf einer Expedition im Sommergebirge befunden hatten, tot aufgefunden wurden. Zeichen von Gewalteinwirkungen waren nicht zu erkennen. Die Toten hatten sich neben eine Quelle gebettet wie zum Schlaf. Der Kopf des einen Wanderers ruhte auf seinem Bündel, der andere Wanderer lag bäuchlings im Gras. Und in der Umgebung, so hieß es, roch es schweflig. Die Epikureer fühlten sich durch das tragische Ereignis bestätigt. Aber worin eigentlich? Woran waren die beiden gestorben?
Sebastian Miro las aus Pompeji von Eugen Ruge, erschienen bei DTV, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Beate Tröger, wir haben es gerade gehört, die Epikureer fühlen sich bestätigt und begreifen doch nicht so genau, was unter ihnen vor sich geht. Die Leute brauchen eine Art Vulkanverein, um zu begreifen, was da wirklich los ist. Wir haben vorhin schon gehört, Jörg Margenau hatte es ja ein bisschen schwer, das Genre festzulegen. Ist es jetzt ein Schlüsselroman oder ist es nicht? Nennen wir es vielleicht mal eine Art von historischer Fantasie. Bevor wir eingehen in die Analyse, vielleicht klären wir noch, aus was für einer Erzählperspektive dieser Text überhaupt vorgetragen wird, weil das haben Sie ja noch nicht erzählt.
Also der einzig Überlebende oder einer der Überlebenden erzählt, diese Geschichte, von der ich auch nicht sagen würde, dass sie ein klassischer historischer Roman ist, was sich unter anderem auch an den Idiomen der Figuren festmachen lässt. Aber zurück zur Frage, er erzählt als Überlebender im Rückblick und er erzählt aus einer Perspektive, die den Pluralis Majestatis immer wieder wählt. Also da heißt es, wir sagen dies, wir sagen das, wir sagen euch aber nicht, wer wir nun eigentlich sind. Wir, der Erzähler. Und da fängt für mich tatsächlich auch schon das Problem an, das ich mit diesem Roman habe, aber vielleicht erst mal so viel zur Frage.
Nee, die Probleme, die interessieren uns brennend, dann legen Sie mal los.
Die Probleme habe ich tatsächlich mit erstens dieser Erzählperspektive des Allwissenden, der mir aber zugleich nicht erklärt, warum er eigentlich diese, Jörg Margenau hat es gesagt, vergleichsweise aktuellen Ereignisse in diese Zeit zurückverlegt. Und die Stelle, die wir gerade gehört haben, mit den Epikureern, hedonistisch oder asketisch, ist für mich ein Exempel. Das klingt alles so ein bisschen wie eine Mischung aus Asterix und dem, was ich aus dem Lateinunterricht beziehungsweise aus dem Philosophie-Grundstudium erinnere. Und es setzt sich für mich aber nicht zwangsläufig um in dieses historische Setting. Ich verstehe einfach nicht, warum Eugen Ruge mir das mit Verlaub angetan hat. Das zu lesen. Es ist wie ein Rumtopf, da ist ein hoher Geist, dieser Erzähler, der rührt alle möglichen Früchte da rein und das soll mir dann schmecken, das schmeckt mir aber nicht.
Also ich will Sie jetzt nicht fragen, Eberhard Falke, was Sie von Rumtopf halten, aber vielleicht gehen wir mal rein in die Sprache. Das ist ja auch ganz interessant. Es deutete sich vorhin ja auch an, also wir haben es zu tun mit einer Prosa, die einerseits behauptet, Vergangenes zu erzählen und doch tauchen da immer wieder Begriffe auf wie Emanzipation, Naturschutz und plötzlich tauchen auch die Mauerspechte, wie in der Endphase der DDR, da haben wir wieder dieses Untergangsszenario. Also auch die Mauerspechte sind dabei. Die Frage ist, wie überzeugend ist diese Erzählweise?
Es ist unglaublich überzeugend. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Eugen Ruge sich die Lizenz zum Fabulieren ausstellt. Allein schon die Legende, die er zur Entstehung dieses Textes entwickelt, nämlich, dass da so ein Kollektivsubjekt aus Pompeji von Menschen, die diesen Vulkanausbruch miterlebt und überlebt haben, das niederschreibt, was da passiert ist. Hauptfigur Josse und diesen Streit der Prognose, dass der Vulkan ausbrechen wird, dass man daraus Konsequenzen ziehen muss, dass aber die Geschäftemacher, die Politiker, die ihre Projekte haben, das auf keinen Fall tun wollten, so wie es immer ist in der Weltgeschichte, das ist schon ein Kunstgriff. Und dann versiegeln sie das ja auch noch in einer Amphore. Und über diese Amphore ist es auf uns gekommen. Und dann können wir uns noch dazu denken, dass das vielleicht ins Deutsche übersetzt werden musste aus dem Lateinischen und dass man da vielleicht gewisse vokabuläre Freiheiten sich genommen hat in der Übersetzung und der Übersetzer so frech war, aktuelle Begrifflichkeiten da reinzubringen, wie Männerfantasien, Feminismus kommt, glaube ich, vor, und Touristen und solche Dinge. Das heißt, eine maximale Lizenz zur erzählerischen Freiheit und das kaufe ich ihm ab. Und das ist natürlich etwas für Menschen, die vergessen konnten, dass sie irgendwann mal Abitur gemacht haben und dass sie irgendwann mal vielleicht Geschichte studiert haben, sondern die irgendwie dazu übergegangen sind, sich an so einem sozialen Karussell, das wirklich bunt pompeianisches Leben heraufbeschwört und aber dennoch um einen sehr ernsten Kern kreiselt, sich daran zu erfreuen. Denn es gibt natürlich, das hat Jörg Margenau angedeutet, es gibt natürlich diese Schlüsselgeschichte, also das fand ich übrigens mit Joschka Fischer sehr gute Idee, ich bin nicht drauf gekommen. Metzgersöhne beide, nicht? Aber, zum Beispiel, ja. Aber natürlich ist es so eine Geschichte, die Katastrophe droht, was macht die Menschheit, sie kann sich nicht einigen. Das heißt, es ist eine archetypische Geschichte, die er hier uns nebenbei auch noch erzählt, aber ohne den Zeigefinger zu erheben.
Ja, aber doch mit Passagen, die, und dann mag es ja vielleicht irgendwie an der Zeit liegen, in der das Ganze situiert ist, mit Passagen, die ich wirklich nicht mehr gut aushalten kann. Zum Beispiel diese Stelle, wo Livia sich auf den Besuch vorbereitet und dann in ihrer Kleiderkammer steht und dann das durchsichtige Kleid anzieht mit noch was Grünem drüber. Und dann heißt es an einer Stelle doch lieber das Rote. ach, und dann zieht sie es an und dann merkt sie, das Gift ihrer Jugend ist schon dahin. Also das ist für mich alles so eine doch irgendwie leicht, mit Verlaub, altherrenhafte Erotik, die da auch beschworen wird. Und
zu diesem Thema kommen wir noch.
Das ist ja eine Satire, das Ganze. Und zwar alle Figuren werden satirisch gezeichnet. Es gibt die Frau, die sich schön macht, die ihre Verführungskünste einsetzt, um gesellschaftlich die Mächtigste zu sein, die sie ist in dieser Gesellschaft. Ja. Es gibt die Männer, die alle Männchen sind. Es gibt den Politiker, der ist dick, der ist impotent, der ist unfähig. Es gibt Josse, die Hauptfigur, das ist ein Opportunist, der bereit ist, seine Überzeugungen zu verkaufen, und zwar in jedem Augenblick, der sie aber sehr überzeugend vertritt. Es gibt auch, das wird immer miterzählt, die Legendenbildung, als dass die Leute eigentlich nie das sind, was sie sind, sondern das, was über sie gesprochen wird, auch das wird ja miterzählt. Das finde ich ganz wichtig, dass die Geschichtsschreibung selber auch thematisiert wird. Es ist nicht nur dieser allwissende Chronist, was ja irgendwie ein Absurdum ist, in der Tat, als Erzählerfigur, aber das ist gerade der Reiz der Geschichte. Ein allwissender Chronist, das geht nicht, aber das geht hier doch. Also, dass die Figuren so gezeichnet sind, wie sie sind, und da gehören die Frauenfiguren dazu, da gibt es die Geliebte und da gibt es die mächtige Frau. Beide sind satirische, karikierende Figuren.
Naja, und es gab in Pompeji tatsächlich Reliefs, die als Wegweiser zum Bordell dienten, und darauf war ein Phallus auf Beinen drauf. Also da ist doch die Frage, ob man hier allzu viel Prüderie, und sei es auch feministisch untermalte Prüderie, unterbringen kann, ein bisschen problematisch.
Also in der Prüderie geht's für mich nicht auf, weil einfach für mich irgendwie nach wie vor diese Frage bleibt, kaufe ich diesem Erzähler das so ab? Und ich nehme das alles gern auf, was Sie mir jetzt gerade dazu gesagt haben. Ich langweile mich mit dem, was ich an Zuordnungen, Zuschreibungen zu den einzelnen Figuren habe. Ich habe vorhin Asterix gesagt, die Amphore ist erwähnt worden.
Ich habe mich bei Asterix nie gelangweilt, muss ich sagen. Genau. Und wenn es das ist, wenn Sie sagen, das ist wie Asterix, und das ist ein Spiel gegenwärtiger Diskurse in der Verkleidung der Antike, was ja im Übrigen eine DDR-Literaturtradition ist, dass man das macht. Also dass man
Christa Wolf,
Cassandra oder Heiner Müller mit seinen Dramen und so weiter. Also dass die antiken Stoffe genommen werden und wir unsere eigenen Sichtweisen auf die Welt da hinein projizieren und dadurch einen Freiheitsgewinn haben, den wir nicht hätten, wenn wir direkt über unsere Gegenwart schreiben und sprechen. Das ist der Witz dieses Buches. Und deshalb auch dieser Umweg mit der Amphore, wo es heißt, ich will meine Wahrheit nicht der Meute der Öffentlichkeit zum Fraß vorwerfen, sondern in irgendeine besser gestimmte Zukunft. Und diese Meute der Öffentlichkeit, natürlich ist es nicht die Zukunft, sondern das sind wir heute. All das ist, finde ich, in diesem Roman auf ziemlich leichte, spielerische Weise hingeworfen. Das will jetzt uns nicht die Welt erklären, sondern das ist ein Spiel, das dazu dient, unsere eigene Gegenwart etwas schärfer zu sehen.
Nicht nur Asterix, ein Kollege von uns, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat in seiner Rezension
an Monty Python
erinnert. Ja, das fand ich eine sehr gute Parallele.
Es gibt diese Stelle, wo die Parole ohne Komma geschrieben wird, und das bezieht sich ja direkt auf Romani Ite Domus, wo in Monty Python, Limbus Brian, die Aufseher kommen und den Parolenschreiber korrigieren. Klar, also das sind eine Menge Früchte drin. Das ist vielleicht letztlich dann wirklich die Geschmacksfrage, ob man den Rumtopf mag oder nicht.
Dann würde ich sagen, dann bleiben wir bei diesem Dissens. Sie haben einen Eindruck bekommen, wie man diesen Roman lesen kann. Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juni. Eugen Ruges neue historische Fantasie Pompeji, erschienen bei TTV. Vielen Dank.